Moin zusammen, mein Name ist Philipp und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich seit 2018, weil ich finde, dass seine Gesprächspartner und Gespräche sehr bereichernd sind und sie es mir ermöglichen, verschiedene Gedanken und Dinge aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten und mir dabei helfen, mich selbst an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zu hinterfragen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Christian Frommert vorzustellen, weil Christian Frommert ist nicht nur Mediendirektor beim TSG Hoffenheim, sondern er spricht auch über ein sehr relevantes und sensibles Thema, nämlich Magersucht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich war dann bei Maybrit Illner mit Menschen, von denen ich genau wusste, die werden dich jetzt 2 Stunden lang zerlegen, weil du der böse, böse Mann bist von der bösen Telekom, der irgendwie alles weiß und der zur Not auch dieses Doping den selbst noch vorbeigebracht hast. Ihnen brechen die Knochen nur, wenn sie einfach mal auf ein bisschen härter auf den Tisch schlagen. Sie sind übersät mit Wunden. Ihnen fallen die Haare aus. Ihnen ist immer eiskalt. Sie können gar nicht mehr barfuß laufen, weil sie laufen ja nur auf den Knochen. Ihnen tut alles weh und sie tun alles dafür, um diesen Zustand zu erhalten.
Ein Dank an Philipp für sein Intro. Philipp hat es sich übrigens zur Aufgabe gemacht, Studierenden, Berufseinsteigern und Medizinern bei Finanzfragen unter die Arme zu greifen. Falls du also Fragen zum Beispiel zum BAföG, der Berufshaftpflicht oder einfach Ideen fürs Sparen brauchst, dann findest du ihn unter Absolut Pleite bei Instagram oder unter Philipp Koblenz bei Xing. Philipp, komm doch mal zu LinkedIn. Xing ist doch schon lange tot. Und auf die Gefahr hin, dass es etwas makaber klingt, Tod ist ein passendes Stichwort, um auf die heutige Folge und meinen heutigen Gesprächspartner zu kommen. Denn Christian Frommert hat schon einmal erlebt, wie Ärzte ihn für so gut wie tot erklären. Als mir Christian Frommert für ein Gespräch empfohlen wurde, war ich bei meiner ersten Recherche von seinem Lebensweg und seiner Haltung fasziniert. Ein Journalist der Frankfurter Rundschau wechselt nach 15 Jahren die Seiten und betreut die Medienarbeit des Team T-Mobiles um Radstar Jan Ullrich. Frommert stellt sich vor die Kameras, als Ullrich 2006, einen Tag vor Beginn der Tour de France, wegen Dopingverdacht suspendiert wird. Als die Telekom aus dem Radsport aussteigt, verlässt auch Frommert das Unternehmen und reist nach Südafrika. Es beginnt, so sagt er, die Fahrt in den Winter seines Lebens. Warum er über 300 Kochbücher besitzt, aber kaum etwas isst, was er über Doping und den heutigen Jan Ullrich denkt und wie er sein Verhältnis zu Essen und die Medienverpflichtungen im Profifußball unter einen Hut bekommt, das verrät er uns jetzt. Lass mich via LinkedIn, Instagram oder E-Mail gerne wissen, was du von dieser Folge, die es auch auf YouTube wieder zu sehen gibt, hältst. Und falls du aus dem Raum Düsseldorf kommen solltest, dann merke dir Donnerstag, den 27. Februar 2020 schon einmal vor. An diesem Tag kannst du den Andersmacher-Podcast bei einem wunderbaren Blick über Düsseldorf erstmalig live miterleben. Ich bin schon ganz gespannt, dir bald mehr darüber zu erzählen. Für den Moment aber viel Spaß beim Zuhören. Herr Frommert, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank. Hallo.
Was haben Sie am 25. September 2018 um 14.06 Uhr gemacht?
Am 25. September 2018 um 14.06 Uhr. Helfen Sie mal auf die Sprünge, was war das zumindest mal für ein Tag?
Das weiß ich auch nicht mehr.
Ach so, nee, keine Ahnung. Was
Sie haben ja
irgendwas gepostet
Sie
oder
haben mir eine
E-Mail geschrieben?
Sie haben
oder?
Mir eine E-Mail geschrieben.
Okay.
Und zwar 6 Minuten, nachdem ich Ihnen eine E-Mail geschrieben habe.
Skandal.
Sie waren der Schnellste, der mir geantwortet hat. Bisher, nach 6 Minuten, auf die Interviewanfrage. Sie sind aber jetzt derjenige, mit dem es am längsten gebraucht hat, dass wir die Gelegenheit finden, uns zusammenzusetzen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir endlich hier in Zutzenhausen an einem Tisch sitzen.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, aber ich muss sagen, 6 Minuten Reaktionszeit. Ich bin das enttäuscht ist von mir. Ja, ich bin enttäuscht von mir. Wieder mal schneller.
Ah, also ich finde das
schon. Also E-Mails ist etwas, was mich enorm triggert. Also okay. Bin noch nie in meinem Leben aus dem Büro gegangen und habe auch nur eine E-Mail am Abend unbeantwortet gelassen. Noch nie. Das schaffe ich nicht. Geht nicht.
Ja, das muss
alles beantwortet sein.
Das kann ich aber nachvollziehen.
Also ich kenne Leute, die haben dann irgendwie auf ihrem Smartphone irgendwie da auf diesem blauen E-Mail dann irgendwie so 274. Da werde ich wahnsinnig verrückt werden. Also, aber nur gut. Also ja, muss ich mich dafür entschuldigen, aber
nein, brauchen Sie nicht.
Doch, es kam der Erfolg dazwischen. Also es war ja so, dass wir mit Hoffenheim dann doch relativ überraschend nach einem 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund die Champions League erreicht hatten. Und damit konnte man nicht unbedingt rechnen und da war ich ein bisschen unterwegs die Zeit. War einiges zu tun in den letzten Monaten.
Lassen Sie uns starten. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
Christian Frommert.
Ihr Alter?
52.
Ihre Heimat?
Bürstadt, Südhessen.
Ihre Geschwister?
Ulrike.
Ihr Vorbild?
Habe ich noch nie im Leben gehabt. Also an Vorbildern mich orientieren. Ich suche mir immer so ein bisschen so das Beste von vielen und das Beste aus vielen Zeiten und versuche das irgendwie so auf mich, dann passt es zu mir. Aber ansonsten versuche ich doch relativ meinen Weg zu gehen und meine Fehler zu machen, meine Erfolge zu feiern und mich nicht groß an anderen zu orientieren.
Wenn ich es anders formulieren würde, mit wem würden Sie sich denn mal gerne zu einem Abendessen oder zu einem Getränk am Abend treffen, um ihn kennenzulernen? Mit welcher Person?
Ich habe das Glück gehabt, als Journalist mit einigen Personen, mit denen ich tatsächlich in Kontakt kommen wollte, in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel also eine für mich nach wie vor prägende Begegnung, also ein unglaublich faszinierender Mensch, war Erich Sixt. Also das war so einer, von dem ich gesagt habe, wow, Der Mann, der schert sich nichts, der ist einfach so, wie er ist und hat unglaublichen Erfolg und ist authentisch. Ich glaube, aus dem Sport mit Roger Federer, das fände ich relativ interessant, mich mit ihm auszutauschen, gar nicht so sehr über das Tennis, sondern über diese unglaubliche Präzision, über diese unglaubliche Fitness, die er, ich meine, der ist 38, hat jetzt nochmal für Olympia gemeldet nächstes Jahr. Unglaublich starke Mentalität, immer fokussiert und vor allen Dingen, was er auch neben dem Platz macht, sehr, sehr interessant. In so einem Podcast dann gefragt zu werden, so mit wem willst du dich jetzt treffen? Das ist immer schwierig. Wenn ich jetzt länger Zeit hätte zu überlegen, würden mir mit Sicherheit noch ganz viele Leute einfallen, auch aus Politik, aus Wirtschaft, aus Sport, auch aus der Musik. Also ganz, ganz viele, mit denen ich einfach auch mal in der Kindheit war ich zum Beispiel ein ganz großer Freund österreichischer Musik, also unglaublich gern Reinhard Fendrich gehört. Und den habe ich vor kurzem mal in einem Talk gehört. Ich habe ihn gar nicht mehr, also völlig aus den Augen verloren. Und da habe ich nur gedacht, wow, was der so von sich gegeben hat. Jetzt weiß ich, was ich früher an ihm mochte. Also immer so ein bisschen so ein Lachen, das einem im Halse stecken bleibt. Also nicht alles so auf der einen Seite nicht so ernst nehmen, auf der anderen Seite aber auch sehr kritisch betrachten. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also die Bandbreite ist groß und das große Problem ist immer nur bei mir, ich gehe abends nicht essen.
Ja, darüber werden wir wahrscheinlich später auch noch sprechen. Aber bevor wir über das Essen sprechen, sprechen wir erst noch über das Trinken. Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würden Sie trinken?
Vermutlich in Wasser oder in Cola Zero.
Und jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
Boah, das ist schwierig. Also wenn man, die Frage ist ja, habe ich Sie vorher schon gekannt oder lernen wir uns jetzt erstmal kennen an dieser Bar?
Wir lernen uns gerade kennen.
ja, dann wird es wahrscheinlich erstmal hinauslaufen auf so diese soften Themen. Also möglicherweise, was machen Sie denn so? Und ach, ist ja spannend. Und ich bin im Sport tätig und dann kommen immer irgendwie dann auch wo und dann sagt man wo und dann gibt es immer eine Reaktion. Also entweder völlige Ablehnung oder ach, sehr spannend. Und dann erzählt der andere, dass er irgendwie Bayern mag oder Dortmund oder so irgendwas. Also und über diese Themen ist es ganz oft so, dass man sich, also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich dann von Hölzchen auf Stöckchen komme. Also, dass ich mich dann irgendwann, wenn man dann anfängt, vom Fußball fängt man an und landet dann irgendwie bei der Weltwirtschaft oder beim Brexit oder wie auch immer. Also ich glaube, uns würde nicht langweilig und das Gute wäre, ich könnte lange reden, ohne betrunken zu werden, da ich keinen Alkohol trinke. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, ob Sie irgendwann dann mal sagen, so jetzt muss ich mal ins Bett, jetzt habe ich genügend getrunken. Aber ansonsten ist die Bandbreite, glaube ich, die man ja mit mir so durchgehen kann. Ich bin relativ breit interessiert, habe nicht von allem Ahnung, aber das war für einen Journalisten oder für einen Kommunikator noch nie ein Problem, dann dennoch zu reden.
Kommt es häufig vor, dass wenn Sie sagen, was Sie beruflich machen und für wen Sie arbeiten, die uns jetzt bei YouTube sehen, die können das ja auch, wenn Sie im Bild sind, im Hintergrund sehen, das Wappen von der TSG Hoffenheim, dass da, Sie haben es gerade Ablehnung genannt, kommt das häufig vor?
Eine Reaktion, habe ich gesagt, kommt immer. Okay. Also es ist, die kommt zum Teil Ablehnung, so um Gottes Willen, der Plastikclub, ja. das gibt es, aber die meisten trauen sich es dann doch nicht und sagen dann, oh, sehr spannender Club und noch so jung und auch, ich habe ja Champions League gespielt, dann war natürlich immer auch unser ehemaliger Trainer in Thema und wie ist denn der so? Und dann hat man so ein bisschen, also da findet man relativ schnell Anschluss. Es ist sehr spaßig, war vor 2 Tagen, war bei uns in der Gegend, also in meiner Heimat, große Polizeikontrolle und da bin ich auch reingeraten und da musste ich dann halt auch, hallo, wer sind Sie, wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin und dann fragte er mich tatsächlich, was machen Sie und da habe ich dann gesagt, dass ich eben bei der TSG Hoffenheim arbeite als Kommunikationsmann. Und das fand der Polizist dann auch sehr spannend. Und ach was? Und sehr spannend. Und hallo. Und ich durfte aber weiterfahren. Also TSG Hoffenheim war nicht so, okay, dann fahren Sie mal ran, daneben ran. War alles in Ordnung.
Wenn ich Ihnen den Begriff Erfolg zuschmeiße, welche Person fällt Ihnen ein? An welche Person müssen Sie als erstes denken?
Ja, den hatten wir eben schon mal. Roger Federer ist jemand für mich, der das schon verkörpert, weil er auch sehr, sehr stark bei sich geblieben ist, so wie ich das beurteilen kann. Ich kenne ihn also nicht persönlich oder nicht näher persönlich, immer was man halt so sieht. Aber er ist jemand, der ohne große Skandale mit einer enormen Präzision, einer enormen Akribie und Disziplin über viele, viele Jahre einen sportlichen Erfolg hatte. Ich glaube auch, das ist ein Erfolg, den man auch als Erfolg definieren kann. Es ist ja sehr, sehr oft so, dass Menschen von außen betrachtet werden, oh, der ist aber erfolgreich und sie fragen ihn dann selbst und er würde es als gar nicht als Erfolg empfinden. Und ich glaube, das wäre bei so jemandem wie Federer anders. Da fielen mir natürlich immer, klar bin ich in diesem Metier-Sport zu Hause, fielen mir da noch andere ein, aber ich glaube auch, mir fielen zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Menschen ein, aus meinem Umfeld, da will ich jetzt keine Namen nennen, aber von denen ich sage, die tolle Kinder haben, die ein wunderbares, intaktes Familienleben haben und das nötigt mir enormen Respekt ab. Also, weil ich habe das mit meinen 52 noch nicht geschafft, ich werde es auch wohl nicht mehr schaffen, eine Familie zu gründen. Und das, wer das kann, das schultert, diese Verantwortung auf sich nehmen kann, dennoch auch im Beruf erfolgreich ist, was auch immer man darunter versteht, das finde ich schon, also das sind für mich so diese Alltagshelden. Also da muss man gar nicht so immer so in diese ganze oberen Regale greifen, sondern das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr bewundere und wozu ich wahrscheinlich nie fähig sein werde.
Aber würden Sie sich denn als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
Wir kommen ja wahrscheinlich nochmal auf das Thema Nee, würde ich nicht. Ich habe vor kurzem auch gelesen, es gibt sogar einen Namen irgendwie dafür, irgendein Syndrom, habe ich jetzt gerade vor kurzem gelesen, habe ich schon wieder vergessen, dass ich einfach nicht glaube, ich glaube nicht, dass man mich mag, dass man mich überhaupt mögen kann, also dass man, ich glaube, immer etwas tun zu müssen, damit man mich akzeptiert, und ich habe Erfolg auch nie als Erfolg wahrgenommen, und vor allen Dingen, ich habe ihn nie genossen. Also bei mir war das immer so, ich erzähle öfter mal die Geschichte, es war also, als Kind habe ich dann immer gesagt, also wenn ich mal Abitur habe, dann feiere ich. Und dann hatte ich Abitur und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn man jetzt muss ich studieren. Und wenn ich fertig bin und habe studiert und habe meinen ersten Job, dann feiere ich. Ich habe nie gefeiert, weil es ging immer irgendwie weiter. Und ich habe mir nie irgendwie die Zeit genommen zu sagen, so, jetzt hast du mal einen Erfolg gehabt, den genießt du jetzt mal, jetzt machst du mal, was weiß ich, 4 Wochen Urlaub oder machst mal, was heute auch mal einige machen, jetzt gehst du mal ein halbes Jahr, machst mal eine Weltreise und findest mal irgendwie zu dir und erdest dich mal wieder. Bei mir ging es immer irgendwie immer weiter und es wurde immer von außen irgendwie gesteuert. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben auf einen Job beworben. Also wenn ich mich heute, wenn ich hier rausflöge und müsste mich irgendwie bewerben, dann müsste ich mir einiges anlernen. Ich habe mittlerweile zwar schon viele Bewerbungsgespräche geführt, also aber eben auf der anderen Seite. Aber dass ich mal wirklich so richtig so Lebenslauf abgegeben und Bewerbungsgespräch, habe ich noch nie. Das ist immer irgendwie, wurde ich immer für irgendwas gefragt, weil immer ich irgendwie da war, als gerade der Bedarf an dem war, was ich gerade konnte oder was ich machte oder andere Leute glaubten, mit mir einen Bedarf decken zu können.
Höre ich das richtig, dass da so ein bisschen Reue mitschwingt? Also bereuen
ja,
Sie das, dass
absolut.
Sie nicht
gefeiert also nicht genießen, haben? Nicht genießen zu können ist etwas, was ich, wenn ich irgendwann mal auf dem Totenbett liege, von dem ich sage, das ist etwas, was ich im nächsten Leben definitiv mal erleben möchte. Also das fängt ja bei mir auch, wie gesagt, das Thema werden wir noch bekommen, mit dem Essen an. Also das hat ja auch da, ich kann ja auch kein Essen genießen. Also für mich ist Essen immer etwas, ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Aber nie in dem Sinn, dass ich sage, oh, das war jetzt aber gut und ich freue mich jetzt auf das Essen, so, gar nicht. Also ich denke ja auch immer, ich muss mir mein Essen erst verdienen. Also ich muss erst immer am Tag 3-4 Stunden Sport machen, damit ich überhaupt erst was essen kann. Früher habe ich zu viel gegessen, aber das habe ich auch nicht genossen. Das habe ich ja dann eher verschlungen und das war eher eine reine Nahrungsaufnahme. Jetzt ist es eher eine Kalorienaufnahme und weil ich genau weiß, wenn ich 2-3 Tage mal nichts esse, dass ich halt wieder in eine Spirale reinfall. Und also das ist so ein bisschen so diese Überschrift, nicht genießen können, Erfolge nicht genießen können, nicht mal innehalten, also dieses wirklich berühmte Innehalten, mal zurückblicken, zu sagen, wow, das ist nicht schlecht, was du da gemacht hast. Also ich kann auch überhaupt nicht mit Lob umgehen. Das ist ja sehr, sehr.
Wie erklären Sie sich das denn, dass das bei Ihnen so ist, dass das so ausgeprägt ist?
Also ich glaube immer, dass es immer besser geht. Also ich, wenn Leute sagen, oh, das ist jetzt gut, sage ich, ja, okay, nee, das kann man noch besser machen. Oder wenn jemand mir für irgendetwas dankt, sage ich, ist meistens so der Spruch, ja, es ist ja mein Job, das ist okay. Also wie gesagt, ich kann überhaupt nicht mit Lob umgehen. Ich mag viel lieber Kritik. Das kommt vielleicht, ja, in der Tat aus meiner Kindheit, dass ich immer glaubte, irgendetwas tun zu müssen, etwas Außergewöhnliches, Gitarre spielen, Vorträge halten beim Karneval als Kind. Also mittlerweile finde ich es grauenhaft, also bin überhaupt kein Karnevalist mehr, aber früher fand ich es ganz, ganz toll und Vorträge gehalten, war Elferratspräsident, war sogar mal Faschingsprinz, aber als Kind, also das sei mir verziehen. Und musste mich, also man würde vielleicht sagen, ja, der muss sich immer produzieren irgendwie. Das mag sein, die Kritik kann ich leben. Hat mir aber auch immer Spaß gemacht, aber habe auch gerne im Mittelpunkt gestanden, das ohne Frage. Aber ich wollte dafür irgendwie, also das Lob oder die Anerkennung, die man mir dafür gegeben hat, die konnte ich nie annehmen. Das war mir immer unglaublich peinlich. Also mir ist es immer lieber, wenn Leute sagen, boah, das könntest du aber so besser machen. Damit kann ich umgehen. Aber zu sagen, boah, das war klasse, da habe ich Probleme mit. Wehre ich immer ab.
Aber woher das kommt, haben Sie da eine Theorie? Also
nee, also ich habe wirklich vielleicht dieser Perfektionismus, dass ich einfach denke, ja, liebe Leute, so im Inneren denke ich, glaube ich, so, ihr habt gar keine Ahnung, dass ihr überhöht mich völlig. Ich bin überhaupt nicht so toll, wie ihr glaubt, dass ich bin. Also ich glaube, das ist diese mangelnde Selbstreflexion und diese mangelnde Selbstliebe auch. Also ich glaube, man muss sich ja auch in gewisser Weise mögen, um dann zu sagen, ich habe Erfolg gehabt und ich stehe jetzt mitten im Leben. Und da muss man schon sich sehr stark akzeptieren. Und das tue ich nicht. Also ich habe mit mir schon ein paar Probleme selbst. Kann damit mittlerweile umgehen. Ich lebe ja schon lange genug mit mir zusammen. Und aber daher kann ich mir das erklären. Aber ich bin jetzt nicht ich war zwar schon in Therapie aufgrund der Magersucht, aber das waren jetzt nicht so die Themen, die da vordringlich waren.
Sie haben gesagt, dass Sie Essen nicht genießen können und das scheint ja schon lange so zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen in einem Interview, da wurden Sie nach Ihrem Lieblingsberuf nach Medienmanager gefragt.
Koch.
War der Koch.
Ich habe zu Hause weit über 300 Kochbücher. Ich habe früher für 12 Personen 8-Gänge-Menüs gekocht und nur nicht gegessen. Also das ist…
Und das war früher auch schon so?
Naja,
Wann fing das an?
Na gut, es war so, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich zu Essen überhaupt kein vernünftiges Verhältnis habe. Also ich war früher als Kind sehr, sehr dick, auch da das Essen aber eben nicht genossen, sondern einfach geschlungen. Ja, also man hat eben gegessen und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und ich habe teilweise auch, meine Mutter sagte immer, jetzt isst doch nicht aus Langeweile. Und das war aber wirklich oft so. Also dass ich da so, ach Gott, jetzt, was machst du jetzt? Ach komm, da isst du das und irgendwie. Also ich hatte da überhaupt kein Maß. Und dann irgendwann war es eben so, dass ich habe früher immer es gab diese Sendung, die gibt es glaube ich heute wieder, und früher war sie immer abends um 17 Uhr Drehscheibe und da gab es einen Koch, Max Insinger hieß der, und das fand ich immer unwahrscheinlich toll, was der da gemacht hat, und deswegen habe ich schon als Kind angefangen so zu kochen, habe dann versucht meine Eltern immer zu überraschen, also eher so mit was weiß ich, mal eine gefüllte Paprika oder so irgendwie, also nichts Großartiges. Und dann so im Verlauf, als ich dann ausgezogen bin und alleine gelebt habe oder dann auch lange mit meiner Freundin zusammen gelebt habe, das war für mich immer, Kochen war, ich konnte mich da unglaublich, nicht abreagieren, aber fallen lassen einfach. Ja, also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und aber ich habe immer halt schon dieses da sind so und so viele Kalorien drin, und dann immer so auch dieses Jojo gehabt. Dann gab es auch mal, wo ich dann gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr zu hungern, und jetzt dann gab es auch wieder Phasen, auf denen ich viel gegessen habe. Aber ich habe immer unglaublich gerne gekocht. Also woher das jetzt kommt, weiß ich jetzt nicht genau, aber liegt eben auch schon in der Kindheit begründet, diese Fernsehkocherei, das fand ich richtig gut. Und ich konnte mir immer vorstellen, das war immer so dann so später mein Traum, ein kleines Fischlokal in Vancouver, weil Vancouver finde ich halt, ist halt so meine Stadt. Also
warum Vancouver?
Fragen Sie mich nicht. Also ich war dort und habe mich unfassbar verliebt. Also ich war mittlerweile, es gibt so tolle Städte, und muss sagen, Sydney ist Vancouver schon gefährlich geworden, aber auch Kapstadt ist natürlich toll, aber da war ich jetzt nur mal länger, aber Vancouver ist einfach diese unglaubliche Bandbreite. Ja, also sie fahren dann halt eben 10 Minuten in die Whistler Mountain und fahren Ski oder haben halt ein unglaubliches Naturreservoir. Und in Vancouver, die Stadt ist sehr, sehr, also die am Hafen wunderschön, die Leute sind relativ entspannt. Vancouver Island ist unglaublich, ja, also ist wirklich unglaublich toll. Und habe ich mich verliebt und bin ich bis heute auch treu geblieben. Also wie gesagt, viele andere Städte sind schön, aber Vancouver ist nach wie vor mein Favorit. Also wie auch immer, also das war so irgendwie mit einem Freund zusammen, der auch sehr, sehr viel kocht, Jörg Schindler, der arme Kerl ist mittlerweile Spiegelkorrespondent in London. Der muss also seit geraumer Zeit diesen ganzen Brexit-Zeug da über sich ergehen lassen. Also wir haben früher immer zusammen gekocht, der war mit mir zusammen bei der Frankfurter Rundschau und war herrlich, habe ich gerne gemacht. Und mittlerweile, ich habe zu Hause, würde schon sagen, also als ich da mein Haus gekauft hatte, habe ein bisschen umgebaut innen, weil das ist ein ganz, ganz altes Haus und musste ein bisschen was umbauen und renovieren und steht ein hochmoderner Küchenblock drin. Er ist noch nie genutzt worden, noch nie, seit 8 Jahren jetzt. Aber er ist hochmodern mit, hier nicht mit Abzugshaus, sondern mit diesem Bora-System und war alles vom Feinsten, aber noch nie genutzt.
Lassen wir das Essen für einen Moment mal auf dem Tisch stehen und blicken ganz kurz auf Ihre berufliche Laufbahn. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie in Heidelberg und Mannheim Jura, Germanistik und Politik studiert?
Frankfurt noch. Also ich habe in Heidelberg angefangen, habe erst Jura angefangen. Und wie so oft ist es ja habe nun ach Juristerei, man geht mit Werf an die Sache ran und findet es ganz toll und das Strafrecht und das ist super spannend. Und wenn es dann irgendwie dann so, boah, da wurde es dann schon sehr zäh und mit diesen ganzen Steuern und irgendwie habe ich gesagt, nee, das ist dann doch nicht so mein Ding. Und dann bin ich, und zu der Zeit, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe mich nie auf irgendwas beworben. Ich habe früher nie was mit Journalismus zu tun gehabt. Ich habe noch nicht mal Schülerzeitung gemacht, habe ich immer den anderen überlassen. Und ich komme aus Bürstadt, das ist ein kleines Dorf in Südhessen. Und die haben früher ganz erfolgreich Fußball gespielt. Also die haben sogar mal in der zweiten Liga Fußball gespielt. Ja, sie gucken mich so an.
Bürstadt in der zweiten
Liga. Ja. Sie sind noch zu jung. VfR Bürstadt, 7-2 gegen MSV Duisburg gewonnen. Ich will es nur nochmal erwähnen.
Oha.
Ja, in der zweiten Liga. Und also wie auch immer, also ich war natürlich stolz. Also es war eine ganz, ganz kleine Stadt im großen Fußball und habe da natürlich auch mitgemischt. Und dann frug man mich damals, hast du nicht Lust, für die örtliche Zeitung da zu schreiben? Und da habe ich die Stadionzeitung gemacht für den Club. Und das ist natürlich eine unglaubliche Vermengung von Interessen, also Verquickung von Interessen, Stadionzeitungsschreiber und über den Verein berichtet. Aber ich war in der Tat, weil ich das wusste, war ich kritischer als mancher Kritiker. Und und da haben die im Verein immer gesagt, sag mal, du bist quasi hier bei uns im Verein und bist so kritisch. Und jetzt habe ich gesagt, ja, muss irgendwie, das fand ich ganz gut, das sollte man so tun. Und versuchte da schon eine Distanz zu haben, das habe ich auch irgendwie geschafft. Also jedenfalls in der Zeit habe ich dann angefangen, mich stärker für Journalismus zu interessieren und habe dann gedacht, naja gut, dann kannst du auch irgendwie so ein bisschen was mit Germanistik und Journalismus wollte ich nicht machen. Rieten mir auch viele Leute ab davon, das zu studieren, sondern was anderes. Und da habe ich dann Germanistik und Politologie gemacht in Mannheim und dann später, als ich bei der Frankfurter Rundschau war es dann halt natürlich einfacher in Frankfurt das weiter zu studieren.
Genau, dann bei der Frankfurter Rundschau waren Sie ja recht lange, ne?
15 Jahre.
15 Jahre, ja. Genau. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie zum Radsportteam gekommen sind?
Ich habe angefangen bei der Rundschau als Freier im Sport, wie so viele. Und auch das war eher, ja, eigentlich sollte ich für die Frankfurter Rundschau über Bürstadt schreiben. Mehr war das erstmal gar nicht. Harald Stenger damals noch Sport oder Fußballchef, Sportchef war er nie, aber Fußballchef bei der Frankfurter Rundschau, dann später beim DFB, rief mich eines Tages an und sah, kannst du dir vorstellen, für die Rundschau die Berichte von VfL Bürstadt zu schreiben? Gut, VfL Bürstadt, Oberliga Hessen war damals dritthöchste Liga, war für die Frankfurter Rundschau von Interesse, also die hatten da extra immer jeden Montag so eine Seite, nur Oberliga, das war heute undenkbar, aber wie auch immer, ja klar, fand ich toll. Und aber irgendwann war dann mal Not am Mann im wahrsten Wortsinn und dann haben die gefragt, komm doch mal rein. Und das war eben sozusagen meine journalistische Erweckung, das war ein Sonntag und da hießen sie, ja, Sonntag nach dem Spätdienst kannst du mal kommen, da will dich unser Chef kennenlernen, Erich Stöhr damals, Sportchef der Frankfurter Rundschau, und nach dem Sonntagsdienst kommst du mal rein. Ja, ich wie immer viel zu früh da gewesen, war also weit vor dem Dienst da und dann, ja, müssen wir warten, wir sind mitten in der Produktion und jetzt haben wir auch, und dann plötzlich war es eben so, dass es einem Kollegen schlecht wurde und der eigentlich zur Frankfurt Galaxy gehen sollte. Das war damals diese NFL Europe, die ganz neu aus dem Boden gestampft wurde, gegen Birmingham Fire, werde ich nie vergessen. Und dann hieß es, na, da sitzt doch quasi dieser freie Mitarbeiter rum. Na, dann machen Sie gleich mal, fahren Sie mal raus ins Waldstadion, so hieß es früher noch. Fahren Sie mal ins Waldstadion zu Frankfurt Galaxy. Ich habe noch nie in meinem Leben ein American Football Spiel gesehen. Habe da überhaupt nicht verstanden, was die da gemacht haben. Aber es war eine Riesenstimmung und eine Mordsgaudi. Und halt Bands sind über die Tribüne gelaufen. Und was es alles gab. Und das mache ich natürlich das, was man eben so immer macht. Man macht natürlich ein Feature. Also Sport habe ich irgendwann mal das Ergebnis reingeschrieben. Aber über das Sportliche ging sie in diesem Text eigentlich zwei Sätze oder so. Und ja gut, aber das hat den Leuten irgendwie gefallen und dann haben sie eben gesagt, hör zu, kannst du dir vorstellen, für uns als Freier zu arbeiten. Und das war dann auch so und dann habe ich, um jetzt mal das abzukürzen, dann habe ich eben diesen ganzen Weg gemacht, Freier, fester Freier und dann eben Volontariat. Und dann bin ich aber in dem Volontariat, musste man unter anderem auch, war ich unter anderem auch in der Wirtschaft. Und da hat sich sozusagen der Wirtschaftsredakteur, Wirtschaftschef in mich verliebt und mich in ihn. Also es war toll. Also es war auch so, ich musste damals zum ersten Börsengang nach der Telekom, das war Rhinol, Fußbodenbelege. Und dann hat man mich hingeschickt und wie es war damals wie im Sport auch, ich hatte keine Ahnung von Börsengängen, die haben da was von Green Shoe und Bookbuilding-Spanne und ich habe keine Ahnung gehabt, aber irgendwie habe ich mich da durchgefriemelt und dann habe ich eben diesen Artikel so geschrieben, als ob ich mir das erklären würde. Und das fanden gerade bei der Rundschau, die jetzt nicht unbedingt eine großartige Wirtschaftskompetenz jetzt im Gegensatz zur FAZ oder sowas hat, das fanden die einfach gut, dass da jemand quasi so, es war so ein bisschen Sendung mit der Maus für Wirtschaftsleser. Und das fanden die irgendwie klasse und haben gesagt, hast du Lust, in die Wirtschaft zu kommen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich halt Wirtschaftsredakteur. Und dann hat es wirklich super geklappt, auch weil die Chemie einfach stimmte. Dann habe ich von diesem Mann unglaublich viel gelernt, Jürgen Klotz, also extremer Sprach, also es war schon in Sprachen Nerd, würde man heute vielleicht sagen. Also war die Blattkritiken am Morgens waren sehr hart. Also war, aber ich habe unglaublich viel davon gelernt, viel daraus gelernt. Und dann war es so, dass es irgendwann mal ein neues Redaktionssystem eingeführt wurde und dann haben sie gesagt, naja komm, der kann doch ganz gut erklären und er kennt irgendwie im Haus die ganzen Abläufe, mach das mal. Da wurde ich eben für ein halbes Jahr freigestellt, um das zu machen. Und dann hat man gesagt, als das fertig war, ja, also du könntest doch das irgendwie auch weitermachen, so ein bisschen so Redaktionsorganisation, das ist doch toll. Und plötzlich war ich Chef vom Dienst. Und das noch in relativ jungen Jahren. Ich war also nie mehr im Sport, also war nie im Leben Sportredakteur, obwohl das immer mein großes Ziel war. Und dann war es so, dass die Frankfurter Rundschau in enorme Schwierigkeiten kam, also ist ja bekannt, also brauchte eine Landesbürgschaft, wurde dann von der SPD damals übernommen, also es waren auch Dinge, die mit denen ich schon als Journalist große Probleme hatte, weil es auch nicht immer so war, dass das alles so astrein lief, so wir halten uns da komplett raus, also da gab es dann schon auch mal Ansagen und hat mir nicht so gut, nicht so gepasst und ich war in der Wirtschaft eben auch für die Telekommunikation verantwortlich und kannte da natürlich dann aufgrund von Pressekonferenzen, von Pressereisen, sowas gab es früher noch, also Einladungsreisen durfte man damals auch noch annehmen, kannte natürlich da die ganzen Player und dann war eines Tages, klingelte das Telefon und da war Philipp Schindera, noch heute der Kommunikationsdirektor der Telekom, rief an, damals bei der Pressechef von T-Mobile und sagte, hör mal zu, kennst du jemanden, der bei uns sich da um das ganze Thema Sportsponsoring und die Kommunikation kümmern könnte? Und da habe ich dann gesagt, ja, muss ich mal überlegen. Ja, ich kenne da einen Kollegen, der könnte das vielleicht gut machen. Da sagte er nur, falsche Antwort. Und dann sagte er, also er hätte interessiert, ob ich das machen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, also Frankfurter Rundschau und das ist eigentlich so mein Ding. Und da bin ich jetzt schon so lang und mittlerweile war ich dann auch in der Verlagsleitung, habe so eine eigene kleine GmbH gemacht, war deren Geschäftsführer. Wir haben da was heute Beilagen, also die Beilagenproduktion so übernommen und auch vermarktet, auch für andere, dann so Betriebsfirmenzeitungen hergestellt und so, war unglaublich spannend. Aber dann kam es eben so, dass es immer stärker wurde. Die Einschläge kamen eben immer näher bei der Rundschau mit, geht es überhaupt hier noch weiter? Und wenn es weitergeht, wie geht es weiter? Und dann habe ich mir das Ganze angehört und es war zu Zeiten, dann habe ich mit ihm und dann auch René Obermann damals, der war damals noch T-Mobile-Chef, getroffen und es war unglaublich spannend. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich, aber eines müsst ihr mir zusagen, nicht so viel Radsport, ich habe von Radsport keine Ahnung. Nein, um Gottes Willen, wir machen ja Bayern München und Nationalmannschaft und viel Musik. Also es ging um die komplette Sponsoring-Kommunikation, und die Telekom hat ja zu dem Zeitpunkt damals sehr, sehr viel, auch gerade im Electronic Beats und sowas gesponsert. Gut, und dann bin ich mit Werf da rangegangen und dass am Ende halt der Radsport dann doch sehr stark im Mittelpunkt stand, wusste ich noch nicht, aber kam dann eben so.
Wie hat sich denn Ihre Beziehung zum Radsport dadurch verändert?
Insofern, dass ich erstmal das genauso genommen habe, wie ich viele Dinge angegangen bin. Das ist erstmal, hier ist der Radsport, damit muss ich umgehen, das ist meine Arbeit. Hab dazu bitte eine gewisse Distanz. Ich habe immer eine Distanz gewahrt, was mir später einerseits zum Verhängnis wurde, oder nee, nicht zum Verhängnis, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat mir natürlich in der harten Phase nie abgenommen, dass, der wusste doch davon, dass was da alles abläuft. Wusste ich nicht, weil ich wirklich diese Distanz hatte, ich auch überhaupt nicht diese Abläufe, also so von früher, ich bin da eben ran und das waren für mich, das war eine komplett andere Welt, da diese Seniors und diese, wenn die da durch die Gegend fahren und die Masseure und ich war da am Anfang auch null akzeptiert, also die haben mich auch immer auf Distanz gehalten, ich habe auch nie im gleichen Hotel gewohnt, der immer so, der ist vom Sponsor, der Außenstehender, aber dennoch in den Trainingslagern auf Mallorca bin ich dann natürlich auch, da fährst du halt mal mit und dann wurde ich wirklich angefixt und das war möglicherweise auch der erste Schritt dann in die spätere Magersucht dann sozusagen, also diese Sportanorexie. Das hat mir dann unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Radfahren und je leichter man wurde, je schneller hat man auch gemerkt, du hast dann tatsächlich einen Erfolg, ich komme diesen Berg leichter hoch, als ich ihn noch letzte Woche, als ich noch 2 Kilo mehr hatte, hochkam. Und also insofern hat der Radsport da, bin ich dem Radsport näher gekommen, auch aktiv näher gekommen, habe dann natürlich mit der Zeit auch stärker hinter die Kulissen geblickt. Allerdings muss man wirklich sagen, wenn Sie da nicht in der richtig drin sind in diesem Thema, werden Sie nie durchdringen, wie das genau abläuft. Also das sind Dinge, die ich dann auch im Nachhinein mir dann quasi angelesen habe durch Aussagen von Fahrern, die geständig waren. Also teilweise habe ich dann auch diese Bücher von den Fahrern gelesen, die dann die Geständnisse abgelegt haben. Das waren für mich Dinge, da kannte ich die Abläufe, sagen wir mal, bis zur Zimmertür. Aber dann eben nicht mehr weiter, weil da kommen sie nicht rein als Außenstehender. Und das ist schon eine verschwiegene und eine verschworene Gemeinschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mittlerweile anders ist, aber auch nicht überall. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Das führte dann ja zum Höhepunkt, dass ich glaube 2 Tage vor der Tour de France, ein Tag, 2006 ein oder einen Tag davor, vor dem Start, wurde ja der Topfahrer des T-Mobile-Teams, Jan Ullrich, suspendiert. Sie durften das Ganze vor sehr vielen Linsen verkünden. Wie, wenn Sie sich an diesen Moment zurückerinnern, war das eher so ein Gefühl von, um Gottes Willen, wie konnte ich eigentlich hier landen? Oder eher sowas wie, jetzt bist du gerade voll in deinem Element, weil jetzt kommt es auf jedes Wort an.
Also okay. Keine Sekunde irgendwie gesagt, ach um Gottes Willen, was ist dir hier passiert? Bei mir ist immer so, je hektischer es wird, je konfuser mein Umfeld wird, je ruhiger werde ich. Also weil ich mich extrem dann auf die Aufgabe fokussieren kann. Also ich habe noch nie in meinem Leben von der Fernsehkamera gestanden. Aber an dem Tag, das ist, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, worüber wir vorhin geredet haben, das Thema, warum keinen Erfolg feiern, warum nicht genießen können, weil ich immer funktioniere. Also ich definiere mich eher als jemand, der, ich bin jetzt hier, ich muss das jetzt machen und es muss jetzt funktionieren und du musst funktionieren und dann funktioniere ich auch. Mhm. Das muss ich sagen, also wenn ich dann tatsächlich mal ein Selbstlob an mich verteilen darf, das hat bis jetzt immer geklappt. Also dass ich abends noch im Bett lag und sage, boah, was du da morgen vor, wie soll das denn klappen? Und dann denke ich mir, ich mache es jetzt einfach und gehe da einfach ran. Also ich mache mir überhaupt keine großartigen Gedanken. Also ich bin in Fernsehstudios aufgetreten, ich war dann bei Maybrit Illner mit Menschen, von denen ich genau wusste, die werden dich jetzt 2 Stunden lang zerlegen, weil du der böse, böse Mann bist von der bösen Telekom, der irgendwie alles weiß und der zur Not auch dieses Doping den selbst noch vorbeigebracht hast. Und es war mir aber egal und ich bin da rein und habe gesagt, du kriegst es hin und dann hat es auch geklappt. Und das ist dann etwas, wo ich dann anschließend rausgehe und mich selbst frage, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Also von dem ich auch ziemlich sicher bin, das würde ich nie nochmal reproduzieren können. Also das ist dann immer so ein, das hat jetzt super geklappt. Wenn ich das jetzt nochmal genauso machen wollte, würde ich es wahrscheinlich so nicht mehr hinkriegen. Wahrscheinlich anders, aber eben nicht mehr so. Und also um auf Ihre Frage zurückzukommen, das war ein reines Funktionieren. Das war wirklich ein, jetzt müssen wir da durch. Vor allen Dingen war das auch so ein bisschen so ein, die ganze Last der kompletten Telekom und des kompletten Radsports liegt auf meinen Schultern. Ich muss das jetzt gut machen. Darf ich den Fahrer nicht zertrümmern. Ich darf aber auch das Ganze verniedlichen. Ich muss auch gucken, dass das Image des Konzerns gewahrt bleibt. Und du musst dir irgendwie eine Option offen halten, weiterhin als glaubwürdig zu gelten, weil das war ja sozusagen der erste Auftritt in der Öffentlichkeit, an dem ich auf der anderen Seite stand. Also bis jetzt war ich immer Journalist, stand unten und habe die Fragen gestellt und plötzlich war mir klar, jetzt bist du derjenige, der glaubwürdig sein muss, weil wenn du es jetzt verkackst, dann wirst du in dieser Kommunikation nie mehr ernst genommen. Da wirst du immer als entweder der Jan-Ulrich-Freund, der Abwiegler, der Verschweiger, der Lügner gelten. Also geh da mit offen und transparent um. Das war für mich auch die einzige Möglichkeit, diesen nächsten, na gut, ich dachte Wochen, aber das waren ja dann fast Jahre, dieses lief, zu überstehen. Und aber zu glauben, ach du lieber Gott, ich bin jetzt hier am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt, das hatte ich nie.
Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht so die Situation vom Fahrer, also von Jan Ulrich, wenn man sich so die letzten Eskapaden so anschaut?
Ja, das muss man trennen. Also den Jan Ulrich, den ich kennengelernt habe, das sage ich auch nach wie vor und immer wieder, war ein hochanständiger, bodenständiger Junge, der ein unfassbares Talent hatte und aber auch ein unfassbares Talent darin hatte, dieses Talent nicht auszunutzen. Also es gab überhaupt keine, als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, überhaupt keine Allüren, gar nichts. Hallo, ich bin der Jan und war wirklich sehr, sehr angenehm. Diese ganzen, es ist sehr, sehr oft, das habe ich in meiner späteren Laufbahn oft erlebt, die bekannten Leute, die Stars, sage ich jetzt mal, die sind total unkompliziert. Das große Problem an diesen Stars sind immer die Menschen drumherum. Immer. Die sich viel, viel wichtiger nehmen, als der Star selbst sich selbst nimmt. Die Dinge verlangen, wenn sie mal näher an den Protagonisten rankommen, dann, dass der, weiß ich gar nichts davon. Nee, das hätten wir auch anders machen können. Also total normal und das Umfeld pumpt denn dann zur Überlebensgröße auf und das kriegen die meistens gar nicht mit. Und deswegen war es etwas, Ja, ich habe Jan sehr, sehr gemocht. Das muss ich, und wir haben auch gut miteinander gearbeitet. Natürlich hat er auch seine Macken gehabt und seine Zicken gehabt, aber gut, das hat jeder, ja. Und vor allen Dingen auf dem Niveau, auf dem er gefahren ist, auf diese Leistung, die er gebracht hat, auch das muss man sagen, es war ja nicht so, dass der in Ackergaul war, dann dem man irgendwie ein bisschen am Blut rumgedoktert hat und plötzlich die Tour de France gewonnen. So war es ja auch nicht. Also er hatte ja schon also ein unglaubliches Talent und wie gesagt, hat es meiner Meinung nach einfach verschleudert und das sage ich auch nach wie vor, die Schuld gebe ich nicht ihm, sondern seinem Umfeld. Also wenn er in bessere Hände gekommen wäre, dann glaube ich, hätte das auch ganz anders laufen können. Nichtsdestotrotz, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Klar war natürlich, dass Jan schon in vielen Dingen extrem war. Also Jan hat, wenn er nicht trainiert hat, hat er eben extrem nicht trainiert. Und wenn er trainiert hat, hat er extrem trainiert, von dem er eben und die Ärzte gesagt haben, du bist jetzt momentan gerade nicht so in Topform und in Topgewicht, also mach erst mal ein bisschen langsamer. Das war bei ihm dann nicht so. So, jetzt ist Zeit zu trainieren und jetzt trainiere ich. Und also er hat alles, was er gemacht hat, so ein bisschen im Übermaß gemacht. Und insofern hat es mich jetzt nicht gewundert, als ich gehört habe, dass er ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat oder was auch immer er da zu sich genommen hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, war diese Aggressivität, die dann offenbar dazu kam. So habe ich ihn nie kennengelernt und also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, nee, dazu ist er eigentlich gar nicht fähig, war er dann offenbar doch, aber da glaube ich schon eher, dass das dann schon die Mittel und Mittelchen waren, die er dazu sich genommen hat, die ihn dazu dann geführt haben, weil also in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen gearbeitet habe, war überhaupt keine Aggressivität da von ihm. Im Gegenteil, also ein ganz angenehmer Mensch.
Wir könnten sicherlich noch viel länger über das Thema Doping sprechen. Das machen wir jetzt an der Stelle aus Zeitgründen besser nicht. Habt ihr auch so
ein wichtiges Thema, ohne Frage.
Hajo Seppelt war schon zu Gast im Podcast und hatte auch so seine Sicht der Dinge geschildert.
Mit ihm habe ich auch sehr viele Stunden verbracht.
Das glaube ich. Und er ist halt auch mittlerweile, er schildert da seinen Erkenntnisweg, dass er auch sagt, also dass die Dopen immer auch Opfer sind vom System. Und er führt das ein bisschen aus.
Ich finde, ich gebe Ihnen recht, wir müssen das jetzt nicht hier zur Doping-Sendung machen oder zur Doping-Podcast, da können wir uns gerne nochmal treffen. Aber gerade an der Person Hajo Seppelt wird, glaube ich, auch ein bisschen deutlich, wie sich das in den Jahren verändert hat. Also in der Zeit, an der ich, und das sage ich auch, das habe ich auch schon gesagt und auch im Buch geschrieben, in der diese Hochphase um Jan Ullrich, da gab es nicht wenige Journalisten und von renommierten Zeitungen, die händeringend uns gebeten haben, das fallen zu lassen. Also warum? Also die quasi zu mir gesagt haben, du gehst da viel zu offen mit um, was soll denn das? Der Hintergrund war natürlich Tour de France, Jan Ullrich. Das war ihr Einkommen, das war ihr auch ihr Elixier, auch darüber haben sie sich definiert. Einmal im Jahr 4 Wochen durch Frankreich fahren und tolle Erfolge und deutscher Radsport. Also es war nicht so, dass alle Journalisten irgendwie da gesagt haben, das finden wir aber toll, dass ihr da so irgendwie den suspendiert habt und so, das fanden die gar nicht toll. Und Hajo Seppelt war jemand, der auch innerhalb dieser Journalistenriege nicht sehr wohl gelitten war erst dann eigentlich, als er diese Enthüllungsfilme dann gedreht hat, auch in Russland, wo ich auch sagen muss, boah, das würde ich mich nie im Leben trauen, wo der da mit versteckter Kamera durchgelaufen ist, da muss man auch dazu geboren sein, um sowas zu können und sowas zu machen, da hat er an Akzeptanz gewonnen, aber vorher wurde der auch intern schon sehr kritisch beäugt.
Ein geborener Andersmacher, deswegen auch im Podcast.
Absolut.
Sie sind anschließend, wir springen ein wenig durch Ihre Biografie, Sie merken das, Sie sind anschließend dann, nachdem das alles ein bisschen in die Hose gegangen ist mit dem Team T-Mobile.
Wie man sieht. Aus sportlicher Sicht natürlich, aber ich fand schon, also wenn man bedenkt, wie groß der Skandal, wie hoch die Fallhöhe war, haben wir das relativ ja, imageverträglich noch zu Ende gebracht und sind dann auch ausgestiegen. Und ja, genau.
Dann. Ihr Weg hat dann ziemlich weit in den Süden geführt, Südafrika. War es Kapstadt?
Somerset West, also es
Somerset, warum denn da?
Liegt zwischen Kapstadt und Stellenbosch, kann ich erklären. Also es,
ich kenne mich da unten ein bisschen aus, deswegen bin ich verwundert.
Ja, okay. es war einfach so, wir haben bei der Telekom hatten wir die unglaublich grandiose Idee, die war wirklich grandios, war toll, dass wir hatten auch die Shosholoza, das war ein Americas-Team, Segelteam, gesponsert und das, oder das war, wurde von T-Systems gesponsert damals und die lagen eben, Shosholoza ist eben Südafrika, die lagen in Kapstadt und dann haben wir gesagt, warum fahren wir nicht mal da nach Kapstadt und die Radfahrer segeln und die Segler fahren Rad. Mhm. Und das gibt doch bestimmt tolle Bilder und genauso war es. Es waren grandiose Bilder und wir sind da eben hingefahren und haben Bilder gedreht und haben uns dort eines Kollegen, der war hat früher hier für Sat.1 gearbeitet, lebt dann schon längere Zeit in Somerset West und der hat für uns dort das alles organisiert, den Film gedreht, das Footage-Material zur Verfügung gestellt und. Und wir haben uns eben angefreundet in dieser Zeit und haben gesagt, boah, wenn irgendwann mal will ich auch mal Urlaub hier machen und mal herkommen und dann bin ich eben, das war 2005 und da bin ich eben hin und dann bin ich nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin und dann hat sich einfach, plötzlich kannte ich mich da aus, plötzlich kann die deutsche Community da, die wohnen alle da so in dieser Gegend um Stellenbosch rum und da kannte man plötzlich die Leute und dann war ich eben sehr, sehr oft in Südafrika. Und habe dann, als es bei der Telekom zu Ende war, oder ich war, bin ja dann von T-Mobile noch zur Telekom mit rüber gewechselt, habe dort noch ein bisschen gemacht und dann habe ich aber immer weniger so ein bisschen den Sinn darin erkannt, was mache ich hier jetzt eigentlich? Also es war dann schon so, dass diese Jahre vorher, diese 3 Jahre im extremen Mittelpunkt und immer wirklich, also es war ja kein Tag, in dem es irgendwann mal entspanntes Arbeiten gab. Also es war ja immer irgendwie Krise, immer. Und dann kam ich zur Telekom und dann plötzlich gab es, das werde ich auch nie vergessen, gab es einen Anruf, bin ich durch Frankfurt, hatte ich einen freien Tag, du Christian, können wir uns mal treffen? Und da habe ich nur gedacht, wow, werde ich jetzt irgendwie entlassen oder so? Und dann ging es um diesen Datenskandal. Also und dann plötzlich war es bei der Telekom, da ging es wieder, da war wieder Krise und es war immer irgendwie Krisenkommunikation und dann habe ich gedacht, boah, nee, jetzt mache ich mal was anderes und dann habe ich gekündigt bei der Telekom, allerdings muss man sagen, also es war unglaublich zuvor oder ja, also es war ein Ende mit einer unglaublichen Freundlichkeit, mit einer Partnerschaft. Also ich habe dann einen Beratervertrag bekommen, was für mich dann später als Start in die Selbstständigkeit enorm wichtig war. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn er in die Selbstständigkeit geht, so ein Brot- und Butter-Einkommen. Also wenn man dann morgens nämlich aufwacht und sagt, boah, alles, was ich muss alles selbst verdienen, jetzt jeden Tag, egal was. Also wenn einem das dann gewahr wird, dann, das ist schon erstmal eine Wand, vor der man steht. Allerdings, die man auch mit Freude angeht, weil man kann sich unglaublich selbst einteilen, der Tag ist ein anderer und man hat unglaubliche Freiheiten. Aber wenn man dann natürlich weiß, okay, du hast einen Vertrag, auf den du, da kommt monatlich nochmal Summe X, die zumindest mal dann irgendwie so Grundbedürfnisse abdeckt. Das war toll, da werde ich diesem Unternehmen auch nie vergessen. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt brauche ich mal diese Auszeit, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich mir eigentlich nie genommen habe und bin nach Südafrika und habe dort allerdings diese Auszeit für mich nicht gefunden, sondern das, was ich eben beschrieben habe. Es war immer so ein bisschen so, boah, was wird wohl sein, jetzt selbstständig, war das richtig, was du da gemacht hast und kriegst du das irgendwie hin und ja, der klar, du hast einen Vertrag mit der Telekom, aber und du musstest dieses noch und also ich habe eigentlich immer wieder weitergemacht, habe von dort aus auch immer Telefonate geführt und Konzepte geschrieben und überlegt, wie könntest du das machen und jenes machen. Dann war ich für die Telekom 2008 noch in Peking damals bei den Olympischen Spielen, da habe ich ein paar Sportler kennengelernt, von denen ich dann gesagt habe, na, vielleicht kann man für die auch beratend tätig sein, die dann auch mal so ein bisschen angefragt hatten, auch hör mal zu, könntest du mir denn da helfen bei diesen Dingen? Und es war dann für mich auch spannend. Und dann bin ich eben also ein bisschen in diese, habe mich dann geflüchtet so in dieses Sport. Also bin Rad gefahren bis zum Umfallen, habe plötzlich angefangen, zu laufen, was ich bis dato nie gemacht habe, habe es dann anschließend auch wieder aufgehört, bis vor einem halben Jahr dann seitdem jetzt dem Laufen total verfallen. Also bin da jeden Tag irgendwie unterwegs. Und da war ich dann und dann, das war dann sozusagen der Start in meine körperliche Talfahrt. Also da.
Ja, Sie beschreiben das als die Fahrt in den Winter meines Lebens. Jetzt verbinde ich Südafrika und vor allem die Gegend um Kapstadt nur mit sehr vielen warmen und sommerlichen Momenten. Wie sah das aus?
Wie beschrieben? Also das war morgens um 4:30 raus aufs Rad, erstmal auf die Rolle und mal warm fahren, so 2 Stunden. Und dann 2 Stunden, 3 Stunden durch die Hügel rund um Stellenbosch. Und wenn Sie sich da auskennen, wissen Sie, da gibt es schon auch ganz schöne Steigungen. Also es ist nie richtig eben. Also es ist immer so ein bisschen wellig. Und dann zurück, dann laufen 1 Stunde, 1,5. Und allerdings in wirklich damals extrem gemächlichem Tempo, also heute würde ich da ein bisschen schneller rangehen, aber eben immer Bewegung, dann wieder zurück und irgendwie dann gedacht, naja komm, jetzt bist du irgendwie schon 2 Stunden, hast dich nicht mehr bewegt, komm, fährst du noch mal Rad. Also und das war so jeden Tag und das halt über Monate. Und da bin ich eben, also bin hin und bin mit, 25 Kilo weniger dann wieder zurückgekommen. Also hab dort in der Zeit 25 Kilo abgenommen.
Jetzt gibt es ja, vermute ich mal, bei so einer Krankheit wie Magersucht nicht die eine Ursache. Und Sie haben eben auch schon von Therapien gesprochen. Sie werden sich ja schon in vielfältigster Weise damit auseinandergesetzt haben, woher das kommt, wie das entsteht und so weiter und so fort. Was ist denn Ihre Erklärung? Welche Ursachen waren denn entscheidend dafür?
Sie werden das nie. Sie werden von dem Magersüchtigen oder Essgestörten nie hören, das war dieser Moment, an dem wurde ich magersüchtig. Das ist ein Zusammenspiel von so unglaublich vielen Parametern, Eindrücken, Zweifeln, Selbstzweifeln, Ängsten, Überlegungen, völlig irrationalen Denkweisen, die sie dann plötzlich an irgendeinen Punkt führen. Weil bei allem, egal, wenn man jetzt unterm Strich sagt, wie mein Leben verlaufen ist, dann würden Sie anschließend sagen, ach Gottchen, und wo war da jetzt wirklich der Punkt, wo man plötzlich magersüchtig werden muss? Also ich hatte eine wunderbare Kindheit, mir hat es nie an etwas gemangelt. Also ich wurde nicht geschlagen, meine Eltern haben sich nicht scheiden lassen, ich wurde nicht irgendwie so heute würde man das ein bisschen gedisst oder mobben nennen. Klar haben die Leute früher immer gesagt, guck mal, der kleine Dicke oder in der Fußballmannschaft dieses berühmte als letzten wählen und das ist alles überhaupt, aber das war überhaupt nichts, was mir irgendwie groß was ausgemacht hat, weil ich habe das ja immer, wir haben es vorhin überspielt mit, ich habe Gitarre gespielt, bei Jugend musiziert, ich habe Vorträge gehalten, ich war Messdiener, ich habe immer irgendetwas gemacht und bin auch in die Öffentlichkeit gegangen, ich habe mich nicht versteckt. Und also insofern auch, wir haben vorhin über Erfolg geredet, auch wenn in Außenstehender sagen würden, mein Gott, der hat Abi gemacht, studiert, war bei einer großen Zeitung, ist dann zur Telekom gegangen, hat die, wo ist da der Bruch, wo der plötzlich irgendwie, also da gibt's ganz, ganz viele Menschen, denen es ganz viel schlimmer ergangen ist als mir und die durch ihr Leben ganz einfach gehen, die überhaupt nie, die ihre Schicksale akzeptieren, die nicht anfangen zu trinken und nicht anfangen Drogen zu nehmen, sondern die einfach stark durchs Leben gehen. Das habe ich nicht geschafft. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich einfach mich in eine Welt geflüchtet habe, in der ich glaubte, alles im Griff zu haben. In der nur ich einfach bestimmen konnte, ich und meine Magersucht. Also jeder Magersucht oder viele Magersüchtige definieren die Magersucht oder für die wird die Magersucht quasi zur Person, mit der sie zusammen leben. Es ist wie so eine Hörigkeit, ja, das ist wie so eine Geliebte, die unglaublich gemein und fies zu ihnen ist und das wissen sie auch, aber sie können sich nicht von ihr trennen. Und bei mir war das eben diese, und das ist dann etwas, was ich in der Therapie dann tatsächlich gelernt habe, nicht so sehr von den Therapeuten, wobei ich sah, diese Einzeltherapie, die ich in Frankfurt gemacht habe, das war also eine unglaubliche Frau, von der ich viel gelernt habe, der ich viel zu verdanken habe, aber die Therapie, die ich in der Klinik gemacht habe, die hat mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht als Therapie, aber was mir sehr viel gebracht hat, war der Austausch mit den anderen Magersüchtigen. Mhm. Und was da frappierend einfach war, war, egal ob das 14-jährige Mädchen, der, gut, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich jetzt sage, es waren viele Jungs, aber es gab natürlich auch 2, 3 Jungs, meistens waren sie wesentlich jünger als ich natürlich, aber hauptsächlich waren Mädchen aller Altersklassen, auch ältere Frauen, die auch an Magersucht erkrankt sind oder eben Bulimie oder Binge-Eating, aber gerade die Magersüchtigen, die hatten alle die gleichen Symptome, alle die gleichen Angewohnheiten. Also wenn sie da mit jemandem spazieren gegangen sind und der hat dann gesagt, ja und übrigens, und dann mache ich mir das so und so. Und dann sagst du, ist ja irre, das mache ich auch so. Also als ob es irgendwo eine Gebrauchsanweisung gibt, so hat ein Magersüchtiger zu sein. Also wenn du magersüchtig sein willst, dann sei so. Dabei, aber jeder macht es das gleich, und das war für mich dann etwas, was für mich dann reflektierend war, was ich dann, und dann konnte ich eben sagen, woran könnte das bei mir gelegen haben, und dann gleicht man das auch mit anderen ab und sagt, wow, das ist ja bei der ähnlich, also und das ist immer genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, ich glaube es nie jemandem recht machen zu können. Ich muss es immer noch besser machen. Ich glaube, man mag mich nicht um meiner selbst willen, sondern nur weil ich etwas kann oder weil ich etwas in einem bestimmten Moment gut gemacht habe. Ich mag mich selbst nicht, und diese mangelnde Selbstliebe ist natürlich dann ganz nah daran, was man nicht mag, fängt man an auch sukzessive zu zerstören. Und das sind so Dinge, dann eben diese Existenzangst. Wirst du das alles schaffen? Weil ich ja von mir überhaupt, also jeder, der gesagt hat, also wenn das einer hinkriegt, dann du. Und das war für mich so ein großer Druck, weil ich ja quasi gesagt, ich muss das denen ja, ich darf nicht scheitern. Ich darf nicht scheitern. Scheitern ist keine Option. Und wenn sie sich unter diesen Druck setzen, dann versuchen sie immer irgendwelche Ausweichventile. Und dann gibt es das Ausweichventil, dass sie anfangen zu trinken, dass sie sich die Birne zukoksen. Und ich habe angefangen aufzuhören zu essen. Mhm. Und das war etwas, ich habe das schon mal beschrieben, sie können sich das ja nicht vorstellen, welche Höllenqualen sie erleiden. Ihnen brechen die Knochen, nur wenn sie einfach mal ein bisschen härter auf den Tisch schlagen. Sie sind übersät mit Wunden, ihnen fallen die Haare aus, ihnen ist immer eiskalt, sie können gar nicht mehr barfuß laufen, weil sie laufen ja nur auf den Knochen, ihnen tut alles weh, alles wird zur großen Mühsal, und sie tun alles dafür, um diesen Zustand zu erhalten. Es ist ja, wenn mir mal an einem Tag die Haare nicht ausgefallen sind, also wenn ich morgens im Bad nicht eine gewisse Menge Haare im Waschbecken gelegen habe, habe ich sofort gedacht, ach du Lieber, du hast zugenommen. Hast du gestern irgendwas gegessen, was plötzlich dafür gesorgt hat, dass du weniger Haarausfall hast? Es ist völlig irre. Und sie kapseln sich völlig ab, weil natürlich jeder sagt zu ihnen, guck mal da, wie du aussiehst, Christian, du musst was essen. Weg, ich habe gebrochen mit meiner Schwester, mit allen, und wollte nur noch mit meiner Magersucht, Anna, von Anorexie, ich gebe zu, ist jetzt nicht unbedingt…
das war der Name, ne? Sie haben der Krankheit einen Namen gegeben.
Genau. Ist jetzt nicht unbedingt originell, aber ich wollte nur mit ihr allein sein. Und was wollt ihr denn alle von mir?
Und der Gedanke, dass ihnen auffällt, dass ihr Körper nicht mehr funktioniert… Weil null. Dieses, ich muss funktionieren.
Ich habe ja funktioniert. Das war das Verrückte. Ich konnte zwar keine Treppen mehr laufen und habe meine 85 Jahre alte Nachbarin meine Einkaufstaschen hochtragen lassen. Und ich habe es aber immer irgendwie geschafft, auch wenn ich irgendwie auf dem Weg, wenn ich mal zum Supermarkt gelaufen bin, irgendwie 5-mal hingefallen bin, weil ich die Beine fast nicht mehr heben konnte.
Und das ist doch wohl das nicht mehr funktionieren.
Nein, aber der Kopf hat noch funktioniert. Ich habe ja in der Zeit, ich habe dann auf Dauer habe ich natürlich alle Klienten verloren, weil die natürlich gesagt haben, ich gebe doch dem nicht einen Auftrag, der überlebt ja den nächsten 30. nicht. Also warum soll ich denen den Auftrag geben? Es hat nur einer zu mir gehalten, der mir zwar auch immer hart ins Gewissen geredet hat, aber der immer zu mir gehalten hat, das war Oliver Bierhoff, der also nach wie vor auch quasi meine Dienste auch in Anspruch genommen hat. Es ist nicht so, dass der gesagt hat, hier, du kriegst dein vereinbartes Salär jeden Monat und aber kurier dich mal aus. Nee, der hat mich schon gefordert. Und mein Kopf hat immer funktioniert. Das ist ja das, was auch selbst die Therapeuten im Anschluss gesagt haben, das haben sie nach wie vor nie verstanden. Dieser unbändige Wille, dass mein Kopf noch funktioniert. Der Körper, da gebe ich Ihnen recht, hat null mehr funktioniert, aber das war mir egal. Der Körper, da hatte ich ja ohnehin keinen großen Wert drauf gelegt. Ich war früher immer dick, dann war ich eben dünn und so. Aber der Kopf hat funktioniert. Und deswegen, weil der Kopf eben noch funktioniert hat, habe ich mir immer gesagt, du wirst an Magersucht nicht sterben. Du wirst nicht verhungern. Überhaupt, also das habe ich mir einfach eingeredet. Die Ärzte waren komplett anderer Meinung. Komplett. Es war dann ja auch so, dass dann dieses Multiorganversagen dann ich dann eingeliefert wurde und auch die Ärzte gesagt haben, sie werden definitiv 2010, das war damals, also 2009 war das im Dezember, sie werden definitiv 2010 nicht mehr erleben. Also das von den reinen Körperfunktionen, das wird nicht mehr funktionieren. Aber
wie schwer waren Sie da?
39 Kilo. Und
bei 1,84?
1,84, ja. Und das war etwas, ja, das war natürlich prägend, aber auch das hat mich nicht geschreckt. Und der Witz war, ein absoluter Witz war, dass ich dann mit diesem Multiorganversagen in eine Klinik kam, die halt überhaupt nicht auf psychosomatische Störungen oder halt in dem Fall auf Magersucht eingerichtet war. Ich denen dann halt auch noch erzählt habe, was ich alles essen kann und was alles nicht, anstatt dass die gesagt haben, hör mal zu, du kommst hier an einen Tropf und du isst mal schön das, was wir dir hinstellen, sondern dass ich gesagt habe, ach nee, so Kartoffeln, das will ich irgendwie nicht, und also wenn sie ein bisschen Gemüse hätten, ach ja gut, dann müssen wir noch von der anderen Klinik das kommen lassen. Und die haben krampfhaft versucht, mir irgendeine organische Störung anzudichten. Also für die Ärzte musste es irgendwie, der muss doch irgendwas haben, warum der plötzlich so dünn ist. Und dann haben die irgendwie vermutet, Krebs. Irgendwo hat der einen Tumor. Und da habe ich Angst gehabt. Da habe ich Angst gehabt, ich könnte an Krebs sterben. Aber dass ich an Magersucht sterbe, also an, überhaupt nicht, kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Und als ich dann auch aus dem Krankenhaus wieder rauskam, habe ich ja dann gerade wieder so weitergemacht. Also es war ja dann so, dass ich gesagt habe, prima, ich bin jetzt dem nochmal von der Schippe gesprungen und jetzt fängst du an zu essen, sondern das war ja so nicht. Und dann bin ich dann irgendwann, als es dann soweit war, als es dann einfach, erspare ich jetzt mal diese ganzen Details, aber irgendwann wurde der Druck dann so groß, dass ich dann in eine Klinik gegangen bin an Chiemsee. Und habe mich da therapieren lassen, aber das habe ich vorhin gesagt, hat die Therapie als solches hat mir gar nichts gebracht, weil diese Therapie dann doch schon sehr stark, also ich will da niemandem den Vorwurf machen, aber die Therapie war schon stark ausgelegt auf, sage ich jetzt mal, 14 bis 25 Jahre alte Frauen, und plötzlich kommt ein 42 Jahre alter Journalist, Kommunikationsmann, die haben mir halt nicht so viel erzählen können, oder auch umgekehrt, ich habe denen halt teilweise Dinge an die Stirn genagelt und dann waren die irgendwie mit zufrieden und bin immer irgendwie aus den Nummern rausgekommen. Also die haben mich nie richtig zu fassen gekriegt, aber ich muss natürlich auch selbstkritisch sagen, ich habe mich auch von denen nie therapieren lassen. Ja, und dann habe ich mich dann irgendwann mal selbst entlassen. Und habe dann gesagt, ich muss das auf, wie so vieles im Leben, auf meine Weise schaffen. Also ich will jetzt nicht, wir hatten es vorhin von Vorbildern, ich will jetzt nicht so, die und die haben das so und so geschafft, sondern ich muss es selbst schaffen, weil ansonsten bringt mir das gar nichts. Also wenn ich mich immer irgendwie nur in diese Klinik, auch in so einer Klinik sind sie ja in ihrer eigenen Welt. Da funktionieren sie ja auch. Also sie wissen genau, es gibt um 7 Uhr Frühstück, es gibt um 12 Uhr Mittagessen, es gibt um 17 Uhr, 18 Uhr Abendessen. Sie müssen, es gibt genaue Vorgaben, sie müssen irgendwie ein Schälchen Quark und dann dieses, das und dieses, jenes und dieses essen. Also sie sind eigentlich auch da in einer behüteten Welt. Aber irgendwann verlassen sie diese behütete Welt Und dann müssen sie mit ihrer Krankheit im normalen Leben klarkommen. Und das war mir relativ schnell klar, dass ich natürlich ein Jahr in dieser Klinik bleiben kann. Klar, aber das hätte mir überhaupt nichts gebracht. Und vor allen Dingen im Jahr 2010, im Juni, waren Fußball-Weltmeisterschaften. Und wo? In Südafrika. Also, es war höchste Zeit, dahin zu gehen. Und deswegen muss ich da weg.
Ich hab mal gelesen, dass Sie es vermieden haben, in den Spiegel zu schauen.
Mache ich heute noch. Kann ich nicht.
Wie macht man das denn?
Es gibt ja überall Spiegel. Das können Sie wirklich lernen. Okay. Also so an sich selbst vorbeizugucken, überhaupt kein Problem. Das lernen Sie wirklich, also wenn Sie magersüchtiger sind, Sie lernen an Wagen vorbeizukommen. Also ich weiß nicht, was ich wiege, ich stelle mich nicht auf Wagen, weil ich natürlich weiß, dass ich keine 39 Kilo mehr habe und ich weiß auch, dass ich keine 40 und 50 mehr habe, sondern wahrscheinlich so Ende 60, Anfang 70. Das habe ich zwar im Kopf und kann damit leben, aber wenn ich es auf der Waage sehen würde, wird es zur erschreckenden Gewissheit. Mhm. Und das ist etwas, also so eine Magersucht ist auch, sie belügen sich ja pausenlos selbst und das wissen sie auch, aber sie machen trotzdem irgendwie freudig mit. Aber ich halte mich für unfassbar fett, fesselballonartig, deswegen gucke ich mich überhaupt nicht an. Und wie gesagt, sie können an Spiegeln vorbeigehen, selbst an Türen, in denen sie sich ja reflektieren,
naja,
können sie wirklich, als ob sie an sich selbst vorbeischauen. Das lernt man mit der Zeit. Das kriegt man hin.
Ich habe im Phrasenmäher-Podcast mit Julia Nagelsmann gehört, das hat ja so im Nebensatz fiel das mal, dass es angeblich in ihrem Büro hier im Sportzentrum viele Süßigkeiten geben soll.
Einen ganzen Schrank voll, immer noch.
Einen ganzen Schrank.
Mal gucken, ob er das in Leipzig auch hat.
Als wie gesund würden Sie sich denn heute bezeichnen?
Ich mich selbst, also der Süßigkeiten esse ich ja überhaupt nicht, keine einzige, also seit Jahren nicht. Das ist ja nur für andere. Also ich mache das für andere, die auch das ist etwas. Das ist
wie die Küche.
Genau. Es ist etwas, dass ich bin sozusagen der Gastgeber, die Leute kommen zu mir, sie freuen sich, dass sie sich was aus dem Schrank nehmen können und ich freue mich, dass die Leute sich freuen. Und das ist von mir so ein Geschenk an die Belegschaft. Also jeder mittlerweile, selbst wenn ich nicht im Büro bin, habe gerade gestern wieder eine Mail gekriegt vom Kollegen, der gesagt hat, du Christian, die vorne die Frau vorne an der Rezeption hat oder am Empfang hat mir dein Büro aufgeschlossen, ich habe mir da was rausgenommen. Habe ich gesagt, prima, toll, hättest du mir nicht sagen müssen, aber okay, danke. Also und hat sich dann da einen Riegel rausgenommen und wie gesund, ich mache so viel Sport, also wie gesund ich bin, weiß ich nicht. Meine Blutwerte sind nicht so doll, das weiß ich, aber weil ich mich nach wie vor nicht, ich will jetzt nicht sagen, ausgewogen ernähre. Also ich esse nach wie vor nur ein einziges Mal am Tag, immer abends, immer um die gleiche Uhrzeit, immer im gleichen Setting, immer mit dem gleichen, seit Jahren, mit dem gleichen Besteck, mit dem.
Ja, wie ist das denn in Ihrem Beruf vereinbar, wenn Sie unterwegs sind?
Na gut, auch da gibt es ja diese bestimmte Uhrzeit und auch da kann ich mich organisieren.
Okay.
Allerdings ist es in der Tat so, dass ich mich darauf extrem vorbereiten muss. Also wenn ich weiß, ich gehe auf Dienstreise, also wie jetzt zum Beispiel Champions League oder sowas, muss ich mich extrem vorbereiten, habe dann auch alles nachgestellt, also auch wenn Sie mich jetzt für verrückt erklären, aber auch da habe ich teilweise mein Setting mitgenommen und habe dann sozusagen meine Stunde zu Hause nachgestellt. Es ist auch so, dass ich öffentlich so gut wie nie esse. Mittlerweile gibt es so bestimmten Personenkreis, von dem ich weiß, die lassen mich in Ruhe, weil sie als Magersüchtiger oder Essgestörter, magersüchtig bin ich jetzt nicht mehr, aber essgestört bin ich nach wie vor, die Menschen neigen dazu, ständig etwas zu kommentieren. Ach, du isst aber, das ist aber jetzt, ach, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du das isst. Also, wenn sie dann in einem Magersüchtigen sagen, oh, das ist aber, ach, du isst aber schön, dann kriegt er ja natürlich einen kompletten Kollaps, weil das übersetzt für ihn heißt, boah, du frisst ja wie ein Scheunendrecher sozusagen und du bist magersüchtig, dann nimmst du doch zu. Das ist dann so nonverbal. Und das, also sie möchten nicht, dass irgendjemand ihr Essen kommentiert. Oder es sagt irgendjemand, na komm jetzt, nimm doch noch mal, iss doch noch was. Und das wollen sie nicht. Deswegen wollen sie niemanden dabei haben, aber mittlerweile gibt es eben Menschen, die verstehen, wie ich funktioniere, die nie mein Essen kommentieren würden. Und die kann ich dann auch abhaben. Aber nochmal das, was Sie sagen, wenn ich mal, ich versuche das zu vermeiden, Dienstreisen, auch Dienstessen, also es ist sehr, sehr oft, dass ich, und da bin ich auch sehr glücklich, dass man diese Toleranz hat. Also natürlich muss ich hier als Kommunikationsdirektor eigentlich öfter mal auf Geschäftsessen, von denen ich einfach sage, Leute, ich gehe nicht mit. Und bitte erspart mir das. Und dann sagt die Geschäftsführung oder die Gesellschafter, sagen dann auch, nee, also da musst du nicht mit oder ich gehe mit. Und also es war mal so, dass ich beim Essen und bekam ich dann so Spargel und Schnitzel hingestellt und Dietmar Hopp saß neben mir und weil er wusste, das, was soll der denn jetzt damit? Und da hat er mal in so einem unbeobachteten Moment hat er mir quasi das Schnitzel vom Teller stibitzt. Also er genommen, hat er es rübergelegt und dann hatte ich eben noch irgendwie 5 Spargel drauf liegen und die konnte ich dann tatsächlich, also Spargel ohne irgendwas ist jetzt auch für einen Magersüchtigen völlig gefahrlos. Also und insofern funktioniert das. Also allerdings würde ich sagen, jetzt gesundheitlich könnte es ein bisschen blutwertemäßig besser sein. Allerdings, ich bin, glaube ich, so fit wie noch nie. Also ich mache so viel Sport wie noch nie in meinem Leben. Also teilweise so am Tag zwischen 3 und 4 Stunden. Habe mir mittlerweile zu Hause ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet mit Laufband, mit Crosstrainer, mit Ergometer, mit Kraftmaschine, mit alles, was man sich so denken kann. Und da verbringe ich dann schon mal 4 Stündchen Räumchen.
Viel Zeit werden Sie wahrscheinlich auch in den Räumchen der TSG Hoffenheim verbringen. Wenn wir, bevor die Zeit uns davonläuft, einen ganz kurzen Exkurs in die Welt des Sports machen. Es wäre natürlich definitiv wert, darüber mehrere Stunden zu sprechen, über den Fußballzirkus. Dafür haben wir nicht die Zeit. Wenn Sie sich einen Spieler wünschen könnten und ich Ihnen jetzt 2 anbiete.
Das ist gut.
Robert Firmino zurückholen oder Serge Gnabry?
Boah, das ist ja gemein. Ich glaube, ich würde mich für den Serge entscheiden.
Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auch
gemacht. Rein vom Potenzial, von der, also er müsste ja dann aber auch sagen, er muss dann auch langfristig dann hier bleiben. Aber also Roberto ist ein unfassbar netter Kerl, also war hier ein unglaublicher Fußballer, unglaublicher Helene Fischer-Fan übrigens. Ach, und ja, also ich weiß nicht, ob er Fan ist, aber Atemlos hat ihm gut gefallen, das weiß ich noch, das lief dann immer bei ihm, hat ihm sehr gut gefallen. Aber Serge ist als Typ fand ich ihn super und als Fußballer, also
ist ein, ja, das ist Wahnsinn.
Unglaublich guter Fußballer und also es war wirklich die Zeit, in der er hier war. Er war leider ja öfter auch mal verletzt, als er hier war. Mittlerweile, und das finde ich toll, ist es ja fast gar nicht mehr. Also er spielt ja sehr, sehr oft. Und den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja.
Wenn wir langsam zum Schluss kommen, wir haben viel über Krisen gesprochen. Wir haben viel über Sie haben viel von Krisenkommunikation erzählt. Sie haben von der Lebenskrise erzählt, mit der Magersucht umzugehen. Welchen Ratschlag würden Sie denn weitergeben, wenn es darum geht, Krisen zu meistern?
Ich vermeide es immer, Ratschläge zu geben, weil ich es immer irgendwie ein bisschen naseweis finde, weil egal in welche Krise Sie geraten, es gibt Krisen, gibt es ganz bestimmte Parameter, die immer irgendwie gleich sind. Aber das, was entscheidend ist an einer Krise, ist immer individuell, vor allen Dingen in einer Lebenskrise. Und da einen pauschalen Ratschlag zu geben, das kann nie funktionieren. Also es muss jeder einfach für sich selbst sehen, wie komme ich aus der Krise raus? Und jetzt kommt doch tatsächlich ein Ratschlag. Und das ist, man muss einfach wollen, aus dieser Krise rauszukommen. Diese Kraft und diese Energie muss man aufbringen. Man muss sich überlegen, will ich leben oder will ich sterben? Und wenn man diese Frage, es gibt genügend Leute, die leider für sich entscheiden, nee, dann will ich lieber sterben. Aber wenn man für sich entscheidet, ich will leben, dann hat man, verflucht noch eins, die Verpflichtung und die Kraft aufzubringen, das dann auch umzusetzen und zu sagen, wie schaffe ich es, dieses Leben für mich zu erhalten? Es muss ja gar nicht sein, dass ich will hier irgendwo überall Weihrauch um mich herum und alles ist toll und ich fahre das dickste Auto und die geilste Wohnung. Nee, es kann auch wieder in einem ganz kleinen Schritt nach vorne gehen, aber das einfach ist man sich selbst schuldig, das zu probieren. Und das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, will ich leben oder will ich sterben? Und da habe ich dann doch irgendwie den Rest Verstand noch zusammengenommen und gesagt, nee, ich will leben und wenn ich leben will, dann muss ich etwas dafür tun. Und das ist etwas, was ich als Ratschlag einfach nur mitgeben kann, diese Kraft aufzubringen und sich diese Frage zu stellen, sich ehrlich zu beantworten und dann etwas danach zu tun. Aber jeder muss ganz individuell sehen, wie dann der Weg für ihn aussehen kann. Man muss sich stellen. Was mir noch einfällt, ist, was den Fehler, von dem ich jetzt sagen würde, es war ein Fehler und von dem ich vielleicht andere bewahren will, ist etwas, das soziale Umfeld nicht zu kappen. Also Menschen an sich rankommen zu lassen, zu sehen und zu verstehen, dass die Menschen, die einem helfen wollen, tatsächlich es gut mit einem meinen und nicht böse. Ich dachte ja immer, die wollen mir böse, ich muss die alle aus meinem Leben verdrängen. Das zulassen, Hilfe zulassen, nicht von jedem. Das ist auch wichtig, nicht jeden an sich ranzulassen, aber von den Personen, von denen man vertraut, zu sagen, okay, du bist derjenige, du bist diejenige, die lasse ich an mich ran und da helfe ich dir, ich lass mir helfen von dir. Und das sind so Dinge, die ich versuche, die würde ich weitergeben wollen. Ansonsten habe ich auch in meinem Buch, weil ich oft gefragt worden bin, habe gesagt, ich erzähle einfach meine Geschichte. Und jeder muss dann daraus sehen, was für ihn irgendwie, ja, das ist eine Parallele oder ja, da finde ich mich wieder oder nee, das war bei mir ganz anders. Das kann ja auch sein. Und deswegen habe ich versucht, dieses Buch auch so anzulegen, dass es kein mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach meine Geschichte zu erzählen, um jeden dazu zu ermutigen, seinen Weg zu gehen und seine Geschichte zu schreiben.
Mit dem Titel Ist doch mal was.
Dann ist halt was.
Dann ist halt was, stimmt.
So war es.
Aber egal.
Dann ist halt was.
Bevor wir hier Schluss machen, gibt es noch die allerletzte Rubrik in diesem Podcast, das sind die Halbsätze.
Oh.
Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Ich arbeiten kann.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Ich meinen Weg gehe.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln,
da ich das sehr oft mache, mache ich einfach weiter.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Würde ich alle die Menschen besuchen, die mir im Leben wichtig waren.
Was ich bis heute bereue, ist?
Doch viel Lebenszeit, gute Lebenszeit an die Krankheit verschenkt zu haben.
Herr Format, Sie haben in einem Interview mal gesagt, und das schwang heute auch einmal mit, dass Sie sich wünschen, mehr Gelassenheit zu finden und mehr genießen zu können.
Genau.
Ich nehme Sie durchaus als sehr gelassen wahr, muss ich sagen, und konnte dieses Gespräch mit Ihnen genießen. Es hat sich gelohnt, dass wir nicht locker gelassen haben und jetzt die Zeit gefunden haben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen
für die Offenheit und dass ich hier sein durfte.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.